Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Podcasts des Freundeskreises. Wir wollen Menschen kennenlernen, näher kennenlernen, die die Stadt Hannover und die Region Hannover prägen. Wir wollen dabei keine reine Lobhudelei machen, sondern wollen natürlich auf die Eigenheiten und Besonderheiten Hannovers eingehen. Und wir wollen uns natürlich auch den Themen annähern, die Hannover gerade bewegen. Wir haben gelästert, wir haben gelobt und wir haben vor allem viel, viel Gedanken getauscht. Matthias Bodowi war zu Gast, Eva Bender, die Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten war da, Oberbürgermeister Birgit Ohnei. Und wir haben immer oft darüber diskutiert, wie wir demokratische Kräfte in Hannover und Niedersachsen stärken könnten. Und wir haben darüber diskutiert, wie wir ein solidarisches Miteinander schaffen können in Hannover und zu Niedersachsen. Ich glaube, dass wir genau dieses Thema heute wunderbar vertiefen können, denn wir haben zwei tolle Gästinnen, die ich kurz vorstellen darf. Zu Gast ist Kerstin Tack, Erzieherin-Ausbildung gemacht, Sozialpädagogik studiert. Du warst aktiv bei der AWO, beim DGB, Beraterin von Jugendämtern. 12 Jahre hast du für die SPD im Bundestag gesessen. Seit 2022 bist du Vorstandsvorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Niedersachsen. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Sehr gern. Zu Gast ist auch Bianca Bratler, Geschäftsführerin Paritätischer Region Hannover. So heißt es jetzt. Nämlich im September 2024 gab es einen Namenswechsel vom Paritätischen Hannover zu Paritätischer Region Hannover. Ich hoffe, das ist richtig. Es ging nämlich darum, das Wirkungsgebiet in der gesamten Region hervorzuheben. Habe ich das richtig erklärt?
Ja, hallo, das ist richtig, genau.
Vor allem hast du mal auch verraten, im Stadtkind habe ich es gelesen, dass du als Einrichtungsleitung für die Kontaktstelle Kiebis für die Selbsthilfegruppen angefangen hast. Und du hast im Stadtkind ein schönes Zitat gebracht, das ich gerne wiederholen möchte. Soziale Einrichtungen brauchen im Prinzip eine Art Lobbyismus. Jemand, der sie vertritt und als Sprachrohr fungiert. Toll, dass ihr das macht. Hallo Bianca.
Ja, hallo nochmal und genau, wir sind ein Dachverband für gemeinnützige soziale Organisationen und als solcher versuchen wir wirklich Sprachrohr zu sein für ganz viele Organisationen in Hannover.
Wie viele Organisationen, gemeinnützige Vereine sind bei euch Mitglied? Wie viele vertretet ihr? Welche Vereine sind das? So kennt man die?
Genau, also in der gesamten Region Hannover sind es 190 und der Freundeskreis ist einer davon, worüber wir uns sehr freuen. Und unsere Themenvielfalt ist so bunt wie das Leben. Also von den kleinen Kindern angefangen haben wir Kinderlerninitiativen über Jugendliche, Frauen und Familie, aber auch so große, wir nennen das Fachbereiche, wie Kinder- und Jugendhilfe natürlich, aber auch die Hilfe für Menschen mit Beeinträchtigungen. Wir haben ganz viele Organisationen, die im Bereich der Pflege arbeiten. Wir haben sehr viele Gruppen, zum Beispiel aus der Regenbogenfamilie sind bei uns Mitglied. Kerstin, helf mir, was habe ich vergessen?
Also die Sucht ist ganz groß. Die wir alle überall kennen, sind alle unter unserem Dach. Der Kinderschutzbund, Pro Familia, die Lebenshilfen, der Blindenverband, der Sozialverband, der VDK.
Die Waldorfvereine.
Der Waldorfs, Violetta.
Selbsthilfe.
Also alles, was man so, wo man irgendwann mal was mit zu tun hat, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass das alles Mitglieder des Paritätischen sind.
Und was bietet ihr so als Dachverband diesen einzelnen Mitgliedern?
Also ganz wichtig ist natürlich einmal die Vernetzung, die wir grundsätzlich bieten, auch wenn es sind unterschiedlich, wir nennen das Fachbereiche, aber auch die fachliche Kompetenzen. Je professioneller Einrichtungen arbeiten, desto mehr fachliche Unterstützung brauchen sie und nicht jeder Verein ist in der Lage, eigene Juristen zu beschäftigen oder allein EDV-Spezialisten, Datenschutzbeauftragte, wie auch immer. Aber insbesondere die fachlichen Inhalten, also es gibt in der Pädagogik, in der Pflege immer Weiterentwicklungen und dort am Ball zu bleiben. Da ist es gut, wenn man eine Fachberaterin an der Hand hat, die einen regelmäßig mit den aktuellen Informationen, sei es auch mal vom Bund- oder Landesebene, aber auch inhaltlicher Art, kontinuierlich versorgt.
Wir sind ja Spitzenverband für diese Mitgliedsorganisation. In Deutschland gibt es 6 große Spitzenverbände der Wohlfahrtspflege. Das sind die Kirchen, Diakonie Caritas, das Rote Kreuz, die Arbeiterwohlfahrt, die jüdische Wohlfahrt und der Paritätische. Und wir 6 haben in allen Bundesländern, auch in Niedersachsen, auch Verfassungsrang. Das heißt, wir dürfen bei allen Gesetzen, die sozialpolitisch in Niedersachsen gemacht werden oder bildungspolitisch, auch Stellungnahmen abgeben und werden auch zu jedem Gesetz gehört. Das ist für unsere Mitgliedsorganisation besonders interessant, weil wir über unsere Mitgliedsorganisation unsere Position zu den Gesetzen erarbeiten. Und so kriegen auch unsere Mitgliedsorganisationen über ihren Spitzenverband Einfluss auf die Gesetzgebung in Niedersachsen.
Das ist, glaube ich, natürlich für viele Vereine hier in Hannover und in Niedersachsen natürlich interessant. Gibt es so Grundprinzipien, denen sich eure Vereine, eure Mitgliedsvereine verschrieben haben?
Wir sind ja wertebasiert. Der Paritätische hat seine festen Werte: Vielfalt, Solidarität, Gleichberechtigung, Gleichwertigkeit, Demokratie, Vielfalt. Das sind unsere Werte. Und diejenigen, die unter unserem Dach schlüpfen, akzeptieren diese Werte. Das setzen wir auch voraus. Das unterschreibt man ja auch mit Aufnahme in den Paritätischen, weil wir uns als der vielfältigste Verband in ganz Niedersachsen sehen. Wir haben in Hannover 190, auf Landesebene 880 Mitgliedsorganisationen. Das heißt, wir sind eine sehr, sehr große, bunte Familie von kleinen Organisationen, die rein ehrenamtlich sind, bis zu den ganz großen Playern am Markt. Und das macht uns aus, dass wir alle gleichwertig sind und dass wir miteinander um die besten Positionen sozialpolitisch ringen.
Nun ist es ja, ich habe auch mal hier in Hannover aufs Mitgliederverzeichnis geschaut, AIDS-Hilfe, Andersraum, ASB, Kinderschutzbund habt ihr gesagt, Drobel, Gaga, Freundeskreis. Das ist ja schon eine relativ breite Vereinsübersicht. Das ist auch vor allem ein großes Angebot, sei es im sozialen Bereich, Migrationsbereich, da ist relativ viel Hilfe drin. Was ich mich gefragt habe, immer wenn es darum geht, irgendwie wer kümmert sich denn hier eigentlich vor Ort, dann sagen alle, man kann ja die Stadt machen, das kann ja das Land machen. Und dafür irgendwie wählt man ja quasi irgendwie eine Kommune, die sich da engagieren kann und sollte. Warum braucht es denn überhaupt eine private Wohlfahrtspflege in Deutschland? Das ist eine sehr allgemeine Frage, aber warum braucht es das? Kann doch einfach der Staat machen.
Ja, könnte man denken, aber tatsächlich ist es so, dass die Stadt diese große Vielfalt, die wir gerade versucht haben darzustellen, gar nicht abbilden kann. Und es gibt auch immer wieder Themen, die sind doch ein bisschen manchmal tabu behaftet, sei es eine Familie, die feststellt, sie haben Erziehungsprobleme oder so. Die möchten sich dann nicht an die Stadt wenden, weil sie Angst haben, dann kommt das Jugendamt um die Ecke. Das setzt Fantasien frei, aber auch solche Themen wie Sucht zum Beispiel oder Violetta ist auch ein ganz spannendes Mitglied. Das sind so Themen, wo freie Träger wirklich bevorzugt werden. Und manchmal habe ich auch den Eindruck, dass die Menschen, die bei freien Trägern arbeiten, auch besonders engagiert sind, weil sie sich oftmals ganz gezielt auf ein spezifisches Gebiet sozusagen bewerben. Also wenn ich bei Violetta arbeiten will, dann habe ich mich mit der Materie wirklich richtig tief auseinandergesetzt und bringe da ein Herzensblut mit, dass ein Mitarbeiter der Stadt, der vielleicht ab und zu von Abteilung A nach B versetzt wird, so gar nicht leisten kann.
Wie finanzieren sich die meisten von den Vereinen? Sind die auf öffentliche Zuschüsse angewiesen? Ja. Ist da so eine Art Mitgliederverzeichnis, die dann Mitgliedsbeiträge bezahlen? Wie ist da die große Finanzierungskultur in den einzelnen Vereinen?
Das ist unterschiedlich, je nachdem, welches Angebot sie haben. Es gibt Einrichtungen, wenn sie zum Beispiel im Kindertagesstättenbereich sind, also eine Kita betreiben, dann gibt es feste Grundsätze, wie sie gefördert werden durch das Land und durch die Kommunen. Oder wenn sie Eingliederungshilfe machen, also Menschen mit Behinderungen betreuen, dann gibt es einen Landesrahmenvertrag, der regelt genau, welche Leistungen bezahlt werden. Wenn sie mit jungen Leuten arbeiten, also die aus der Familie genommen werden, dann gibt es auch klare Vorgaben, was bezahlt wird. Aber es gibt eben auch viele Vereine, die haben diese klaren Vorgaben nicht. Und die sind darauf angewiesen, dass sie von Stadt und Land bezahlt werden, sogenannte Zuwendungen. Die sind freiwillig und jedes Jahr aufs Neue muss man gucken, geht es weiter oder nicht. Viele Beratungsstellen, auch hier in Hannover, müssen eben jedes Jahr einen Antrag stellen, um ihre Finanzierung weiter zu beantragen. Sodass unsere Mitgliedsorganisationen ganz unterschiedliche Finanzierungssituationen haben. Einige sind sehr fest gesittet und sind auch gesetzlich festgeschrieben. Da kommt man auch nicht raus, die muss man auch ordentlich bezahlen. Und andere, die sind freiwillig und die müssen immer wieder gucken, dass ihre Angebote weiterfinanziert werden.
Vielen Dank. Bianca, wir hatten ja eine relativ große Diskussion in Hannover zu diesen Zuwendungen. Du hast gesagt, es ging zum Beispiel um die Finanzierung von Vereinen wie Kaga. Du hast gesagt, die Kampagne investieren statt kaputt sparen unterstützen wir ausdrücklich. Warum ist es wichtig, solche Vereine finanziell unabhängig zu stabilisieren? Was würde denn einfach passieren, wenn es solche Vereine wie Kaga nicht mehr gibt?
Ja, also wenn es Kaga nicht mehr geben würde, dann wären viele Menschen, die dringend auf Beratung angewiesen sind, wirklich auf sich allein gestellt, beziehungsweise würde eine gewisse Verdrängung nach links oder rechts stattfinden, aber es würde einfach an Beratungskapazität fehlen. Und die Vereine brauchen wirklich eine feste Finanzierung, weil sie müssen Personal anstellen. Und wir haben zurzeit Fachkräftemangel. Das heißt, man kriegt die Leute auch nicht mehr für ein Appel und ein Ei. Mhm. Die müssen anständig bezahlt werden. Und die Leute erwarten aber auch und haben auch ein Anrecht auf feste Arbeitsplätze. Also diese Projektitis ist eine furchtbare Geschichte. Also jeder, der...
Projektitis heißt so, man kriegt bestimmte Zuschüsse für ein Projekt und dann muss man sich das nächste Projekt auswählen.
Die sind zeitlich total befristet. In der Regel sagen wir mal für ein Jahr. Und welcher Arbeitnehmer hat Lust? Ja, für ein Jahr mache ich jetzt den Job, knie mich da richtig rein, werde inhaltlich steige ich da gut ein und nach einem Jahr auf einmal wie kein Geld mehr da. Und was mache ich jetzt? Und da haben die Leute keine Lust zu. Also gucken sie eher nach Stellen, wo sie eine längere Verweildauer haben, wo sie sich vorstellen können, dass sie richtig ankommen. Und das beißt sich total mit diesen Projektmitteln.
Ich glaube, über diesen Fachkräftemangel, auch gerade im sozialen Bereich, gerade generell der Mangel an engagierten Menschen für soziale Projekte, werden wir gleich nochmal sprechen. Gestern, aber ich finde das einen ganz spannenden Punkt. Was leitet man dann politisch für Forderungen an die Politik ab, wenn Vereine tatsächlich keine Stabilität mehr haben, keine Planungssicherheit?
Also wir fordern schon sehr lange eigentlich immer, dass die Angebote, die auch eine Kommune oder ein Land auch dauerhaft selber will, dass sie die auch so bezahlen, dass die auch eine Planungssicherheit haben. Das muss keine Ewigkeitsgarantie haben, aber ich kann doch locker für 3, 5 oder 10 Jahre sagen, ich will das. Bei der Migration ist das doch selbstverständlich. Wir wissen, wir werden immer Migration haben. Ob das jetzt Fachkräfte sind, die einwandern, die Familien mitbringen, die genauso beraten werden müssen, oder ob das Menschen sind, die hier Asyl begehren oder andere Flüchtlinge. Und natürlich brauchen die auch eine gesicherte Unterstützung. Und wenn ich das heute weiß, spricht überhaupt nichts dafür, das immer nur ein Jahr zu machen. Hm. Und deshalb sagen wir schon sehr lange, wer das verlässlich will, der muss auch verlässliche Rahmenbedingungen setzen. Denn auch die Beschäftigten wollen Verlässlichkeit haben und sie wollen auch in der Lage versetzt sein, heute zu wissen, was sie übermorgen noch machen. Und deswegen sind wir da sehr dahinter, dass wir diese Forderung immer wieder bekräftigen.
Wie geht es denn den Mitgliedsvereinen generell? Also wir haben die finanziellen Herausforderungen angesprochen. Wir haben angesprochen, die Suche nach geeigneten Menschen, nach Fachkräften, engagierten Menschen ist schwieriger geworden. Wo liegen denn weitere Herausforderungen gerade für eure Mitglieder?
Also das sind sicherlich die größten Herausforderungen. Leute zu finden, die die Arbeit machen, egal ob haupt- oder ehrenamtlich. Die Finanzierung frisst so viel zeitliche Ressource, das ist Wahnsinn. Aber es ist eben auch eines der großen Themen, zu gucken, dass wir die Situation, die wie wir sie in Niedersachsen vorfinden, auch gut abbilden können. Mhm. Viele unserer Organisationen arbeiten am Rande dessen, was sie können, weil der Bedarf häufig größer ist als das Angebot, was sie vorhalten. In der Pflege ist das ein ganz großes Drama, weil wir keine Fachleute haben, können wir viele Anfragen nicht bedienen. Und es ist total schlimm für unsere Beschäftigten, den Angehörigen mal zu sagen, wir können ihre Angehörigen nicht versorgen, weil wir haben keine Kapazitäten. Und das sind ganz große Herausforderungen, die wir immer wieder feststellen, dass wir den Bedarf, den wir wahrnehmen, einfach nicht decken können. Und ein großes Thema bei den Finanzen ist eben auch, dass viele Gelder zwar lange gewährt werden, immer wieder aufs Neue, aber nie erhöht werden. Und natürlich wollen die Beschäftigten auch eine Lohnsteigerung haben, wie jeder in jedem anderen Bereich auch. Und das ist immer ein ganz großes Drama, wenn man jedes Jahr überlegen muss, ob ich Stunden reduzieren muss, weil das Geld sonst nicht reicht. Und da hat der Sozialbereich wirklich echte Schwierigkeiten im Gegensatz zu vielen anderen produzierenden Gewerbe oder andere, die diese Schwierigkeiten der Jährlichkeit nicht haben.
Das stelle ich mir aber spannend vor, Bianca. Wir hören, wie wichtig dieses soziale Engagement durch die Vereine ist, wie wichtig es auf Landesebene ist. Auf hannoverscher Ebene, wir haben jetzt 1,5 Jahre viel Berichterstattung wahrgenommen über die Menschen rund um den Hauptbahnhof. Viele Menschen sind suchtkrank und wurden dadurch, durchs Engagement der Stadt vom Raschplatz, jetzt in andere Richtungen bewegt. Und auch dort haben die Sozialverbände gesagt, hey, pass auf, das kann natürlich dazu führen, dass vielleicht Suchtkranke nicht direkt mehr vor Ort antreffbar sind, denen kann nicht mehr geholfen werden. Werden die Sozialverbände bei solchen stadtpolitischen Auseinandersetzungen zu wenig gehört? Habt ihr da genug Sprachkraft gegenüber den Kommunen?
Naja, beim Thema Sucht sind es vielleicht etwas weniger die Sozialverbände, die angesprochen werden, sondern vielleicht, also eher die Träger, die Suchtangebote, Suchthilfeangebote vorhalten, wie die PSN zum Beispiel. Und die werden auch gelegentlich mit einbezogen, aber ich glaube schon auch, dass sie sagen würden, es ist nicht befriedigend. Auch die werden oder wurden jetzt in der Vergangenheit konkret gekürzt. Und du hast echt ein Problem, wenn das Geld weniger wird, der Suchtdruck aber eigentlich steigt, weil immer mehr Menschen betroffen sind. Diese modernen Drogen, die jetzt auch immer stärker nach Hannover reinschwappen, die wirken sich ja massiv aus. Wir sehen es auf der Straße sozusagen. Und wenn du aber nicht mehr Geld hast, aber wie Kerstin schon gesagt hat, der Tariflohn womöglich steigt, dann kannst du das Problem haben, dass du eigentlich Kollegen Stunden wegnehmen musst, weil du das Geld nicht hast, aber gleichzeitig brauchst du mehr Kollegen, du brauchst mehr Stunden, um den Bedarf abzubilden. Also die Erziehungsberatungsstellen zum Beispiel für Kinder und Jugendliche haben einen so drastischen steigenden Bedarf festgestellt, den sie aber alle nicht bedienen können, weil sie entweder kein Fachpersonal haben oder weil die Stunden einfach dafür nicht ausreichen.
Also die Suchtkranken sind, ist ja jetzt ein Beispiel. Du hast irgendwie die Versorgung von Familien angesprochen, bezahlbarer Wohnraum ist, glaube ich, ein nächstes Beispiel, die Armutsproblematik natürlich in Niedersachsen. Wie können da die eure Mitgliedsverbände helfen? Und was brauchen sie, um helfen zu können?
Also unsere Mitgliedsorganisationen sind ja total vielfältig aufgestellt. Einige sind rein ehrenamtlich, deren Angebote richten sich auch an alle Menschen, wenn man mal an den Kneipverein denkt, oder an den Alpenverein, da kann jeder mitmachen. Und andere haben ein Angebot für eine bestimmte Zielgruppe und sind auch für diese Zielgruppe ausschließlich da und werden auch nur so finanziert, dass sie eben nicht für alle offen sind. Und unsere Mitglieder merken eigentlich am ehesten, egal ob haupt- oder ehrenamtlich, wo in Niedersachsen der Schuh drückt. Weil in unseren Einrichtungen, wenn ich mal die Schuldnerberatung als ein Beispiel nehme, haben natürlich gemerkt, dass auch in Corona durch Kurzarbeitergeld, durch die Situation am Arbeitsmarkt, auch durch familiäre Situationen einfach ein totaler Bedarf da ist, den man decken muss. Und wenn sich das nicht widerspiegelt, heißt das am Ende, die Leute warten länger auf einen Termin. Das ist dann ja die Situation, Sachen verfestigen sich, ist in der Suchtberatung auch das größte Thema, diese sehr lange Zeit zwischen, ich würde mir jetzt Hilfe holen und ich bekomme Hilfe, weil eben wir nicht schnell genug sein können durch die eben durch Bianca beschriebene Situation. Und unsere Mitgliedsorganisationen würden helfen, wenn man sie in die Lage versetzt. Wir wünschen uns manchmal, dass man vor Ort in den Kommunen und auch auf Landesebene noch stärker uns einbezieht bei der Frage, was nehmt ihr eigentlich wahr? Es gibt auch Angebote, die muss man nicht 100 Jahre machen, wenn sich Bedarfe verändern. Aber wenn man das finanziert bekommt, macht man das eben weiter. Und das ist manchmal eine sehr sperrige Diskussion. Und wir würden uns wünschen, dass man uns stärker hört. Wir glauben, unsere Mitgliedsorganisationen sind die eigentlichen Fachleute für die Notsituation und die Familiensituationen vor Ort. Und wir können auch gut beurteilen, was notwendig ist, damit man sozial stabil in einer Kommune bleibt.
Ich habe mich gerade gefragt, so, wir haben erlebt, dass wir ein Sondervermögen für die Verteidigung entwickelt haben. Jetzt gab es gerade ein 500 Milliarden Sondervermögen für infrastrukturelle Herausforderungen. Und ich denke dann immer, ich höre euch, was ihr an Angebote habt, was die Mitglieder für Angebote und Lösungen mitbringen können. Aber wir brauchen, so nehme ich es mit, gerade ganz viel Kapazitäten. Das heißt natürlich am Ende, wir brauchen auch dort Fachkräfte, die gut bezahlt werden sollen. Wie schaffen wir es denn, dass die sozialen Belange auch in diesem Reigen der Sondervermögen genug Beachtung finden auf Bundesebene? Habt ihr da Wünsche an die jetzt kommende Bundesregierung?
Natürlich. Also wir haben unsere Erwartungen schon vor der Wahl formuliert. Wir haben nach der Wahl unsere Erwartungen an die Fraktionen geschickt und Parteien, die da miteinander reden. Wir haben uns den Koalitionsvertrag angeguckt, der dabei rausgekommen ist. Und wenn wir alles zusammenlegen, dann muss man sagen, da ist noch eine Menge Potenzial zu heben, denn wir haben nur begrenzt Dinge gefunden, auf die wir sehr gewartet haben. Aber wichtig ist auch, dass wir bei den Investitionskosten, die jetzt kommen, die klare Erwartung haben, dass das Land Niedersachsen bei der Verteilung der Mittel und auch die Kommunen, die ja am Ende die Mittel bekommen, ganzheitlicher denken, nicht nur in Straßen, Brücken und Schienen denken, sondern auch an die Menschen denken, an diejenigen, die ihre Kinder betreut wissen wollen, an diejenigen, die ihre Angehörigen gepflegt wissen wollen, an diejenigen, die so Problemlagen in der Familie haben. Auch das ist ein Invest in Infrastruktur, nämlich die soziale Infrastruktur.
Das würde ich gerne nochmal unterstreichen, weil ich glaube, wir alle nehmen in unserer Gesellschaft so eine steigende Unzufriedenheit wahr. Das ist ja auch bei den letzten Wahlen sehr deutlich geworden. Und um diesen rechten Tendenzen entgegenzuwirken, denke ich, müssen wir es schaffen, dass wir mehr soziale Gerechtigkeit wiederherstellen. Und auch das ist ein Punkt, wo unsere Mitglieder wunderbar bei helfen, indem sie halt diese Probleme, die viele Menschen haben, unterschiedlicher Natur, die haben sie ja schon angesprochen, ein bisschen ja, unterstützt, ein bisschen helfen dabei, diese zu überwinden.
Ich bin gerade über ein Zitat von dir gestolpert, Bianca, da hast du gesagt, gerade weil du dieses gesellschaftliche, die gesellschaftliche Atmosphäre angesprochen hast, da hast du gesagt, dass sich der Arbeitsmarkt sich wohl dahingehend entwickeln wird, dass immer weniger Menschen bereit sind, in die soziale Arbeit zu gehen. Wir werden irgendwann einen Mangel an SozialarbeiterInnen haben. Man hat jetzt schon festgestellt, dass viele Leute aus der Pflege abwandern. Das wird verheerend. Warum glaubst du, dass sich Menschen aus diesem sozialen Bereich zurückziehen? Weil da die Wertschätzung fehlt, weil das Geld fehlt, weil es nicht mehr zur aktuellen politischen Stimmungslage passt?
Es wird wie immer eine Mischung aus allem sein sozusagen. Bei der Pflege haben wir es ja erlebt, als Corona war, dass da dringend eine gesellschaftliche Aufwertung nötig war. Und ich glaube, das ist teilweise
Klatschen
reicht nicht, denn das Geld, also über das Geld definieren sich doch sehr viele Menschen und es drückt auch gesellschaftliche Anerkennung aus. Und heutzutage, die Menschen möchten halt gesehen werden in dem, was sie machen und Anerkennung dafür haben. Und ich finde, gerade im sozialen Bereich leisten die Menschen eigentlich eine ganz besondere Arbeit. Und die wird oftmals immer noch übersehen und nicht so wahrgenommen. Bis die Menschen selber in einer Notsituation sind und feststellen, wie wichtig es ist, dass ihnen geholfen wird, wie wichtig es ist, dass jemand wirklich Verständnis für ihre Situation hat, bei ihnen ist, ihnen zuhört und sie an die Hand nimmt, wenn sie das in dem Moment auch brauchen.
Das ist ein spannender Punkt. Wir haben ja auch häufiger Tage im Veranstaltungskalender in Hannover, wo sich bestimmte engagierte soziale Vereine vorstellen. Hier in der Innenstadt auf dem Kröpke, Selbsthilfetag etc.
Genau, der ist diesen Samstag. Schön, dass du es ansprichst.
Der ist diesen Samstag. Ich hoffe, wir kriegen die Podcast-Folge bis dorthin fertig und geschnitten und technisch so bearbeitet, dass wir sie gut hören können. Aber du hast gerade gesagt, häufig ist es so, dass sich Menschen mit solchen Vereinen beschäftigen, wenn sie selbst betroffen sind. Wie bekommen es denn irgendwie gesellschaftlich besser hin, dass man das Engagement der Menschen, die sich häufig ehrenamtlich in solchen Vereinen engagieren, besser vermittelt, besser wertschätzt?
Ja, zum Beispiel, wenn es mehr Raum in den Medien kriegt, zum Beispiel in den Tageszeitungen. Also wenn ich da so durchblicke, also durchblättere, klar, viele Hannoversche Belange sind da drin, aber ich finde tatsächlich, soziale Themen sind scheinbar nicht so schick, nicht so en vogue, dass sie regelmäßig gebracht werden. Also ich finde, eine regelmäßige Rubrik über Selbsthilfe oder über gemeinnützige Organisation würde Hannover richtig gut tun. Aber das vermisse ich sehr.
Können wir gerne weitergeben.
Es gibt ja auch andere Länder, die haben eine hohe Wertschätzungskultur für Menschen, die ehrenamtlich was machen, und zwar dauerhaft. Nicht nur mal, sondern sich mehrere Stunden die Woche ehrenamtlich engagieren. Das können Vergünstigungen sein, das können steuerliche Vorteile sein, das kann sogar auch mal ein Rentenpunkt sein für Frauen, die da ganz viel machen. Das ist etwas, wo unsere Gesellschaft sehr davon partizipiert, dass wir so viele haben, die ehrenamtlich was machen. Aber wenn wir das alles bezahlen müssten, damit diese Angebote da sind, dann wäre es doch beeindruckend teuer. Und deswegen würden wir uns auch wünschen, dass das Ehrenamt, das regelmäßig ausgeübte Ehrenamt, auch eine staatliche Wertschätzung erfährt. Das finde ich, das sollte einer Gesellschaft dieses Engagement auch wert sein, damit auch klar ist und man da auch mit werben kann, dass das eine Arbeit ist, die wir wollen. Wir wollen ehrenamtliches Engagement. Das ist für viele total eine Bereicherung ihres Lebens, auch was für andere zu tun, und sind mit ganz großem Herzblut dabei. Und es täte uns gut, wenn wir dieses Engagement als Gesellschaft durch die ein oder anderen Vergünstigungen auch deutlich wertschätzen.
Das können wir an dieser Stelle nur unterstützen. Janke hat gerade angesprochen, dass dieser solidarische Grundwert der vielen der Vereine, einfach zu der Art der Vereine gehört, dass wir den vielleicht natürlich auch nutzen können in so einer Zeit wie dieser, wo plötzlich eine gesichert rechtsextreme Partei einigen Umfragen zufolge gerade die stärksten Umfrageergebnisse zusammenbringt. Kerstin, wie können wir denn diesen solidarischen Grundgedanken vieler Vereine nutzen, um tatsächlich Einfluss auf die gesellschaftliche Stimmung zu nehmen?
Ich glaube, wir müssen mehreres tun. Wir müssen immer wieder auch laut sagen, dass wir eine Gesellschaft wollen, die Vielfalt lebt, wo jeder seinen Platz hat und wo wir nicht, wie das die extrem gesicherten Rechten machen, die einen ausgrenzen und die anderen für würdiger als die anderen halten, dass das nicht unsere Haltung ist. Und das müssen wir in unseren Angeboten, in unserem täglichen Tun auch immer wieder laut und deutlich sagen. Und wir müssen auf die Gefahren hinweisen. Wir haben in vielen Kommunen schon heute die Situation, dass es Anträge in den Räten gibt, bestimmten Organisationen die Zuschüsse zu kürzen, weil sie angeblich zu vielfältig sind. Und so, das ist eine echte Gefahr. Das gibt's auch in der Stadt Hannover, hat es das gegeben, dass Vereine Gelder nicht mehr haben sollten, weil man fand, dass ihre Angebote sich zu sehr auf Menschen, die im queeren Bereich tätig sind oder die angeblich zu links sind, und deren Gelder überprüft und am Ende weggenommen werden sollen. Und das sind ja echte Gefahr für die Demokratien. Und deswegen müssen wir das laut sagen, dass jeder weiß, es ist eine echte Bedrohung für die Demokratie und für die Vielfalt in unserer Gesellschaft und die Vielfalt der Angebote, die wir haben, wenn wir an der Stelle nicht gehörig aufpassen.
Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ihr euch auch im letzten Jahr hatten wir die große Demonstration auf dem Opernplatz. Es gab natürlich viele weitere Demonstrationen. Deswegen habt ihr euch auch dort engagiert?
Ja, natürlich. Weil je mehr Menschen dort stehen und deutlich machen, dass wir für eine lebendige, vielfältige Demokratie stehen, desto schöner ist das Signal für Hannover. Und ich war sehr begeistert, auch der Freundeskreis hat ja auch enorm dazu beigetragen, sehr begeistert, wie viele Menschen da waren, wie bunt das Bild war. Wir haben viele Freunde, Kollegen, Verwandte, Bekannte getroffen. Also das macht Spaß, und so in der Community fühlt man sich dann auch wohl.
Vielen, vielen Dank. Jetzt haben wir viel über Vereine gesprochen, was Vereine tatsächlich für Lösungen von ganz konkreten Problemen auf der kommunalen Ebene, also auf der Landesebene beitragen können. Ich würde gerne einmal noch die Menschen der Stadt ermutigen, sich genau solchen Vereinen anzuschließen. Gibt es denn da Bedarf? Kann man direkt zu Violetta gehen und sagen, ich will euch irgendwie unterstützen? Kann man zu Kaga gehen und sagen, was braucht ihr? Wie sind die Zugänge gerade für Menschen, die uns heute zuhören? Kann man sich direkt mit engagieren? Wie wäre da der sinnvollste Weg?
Ja, also die Vereine sind da alle natürlich auch unterschiedlich. Manche würden sich direkt über einen Anruf freuen, andere wären bestimmt ein bisschen überrascht. Also gerade bei Violetta, glaube ich, müssen überlegen, okay, wo könnten wir Ehrenamtliche gebrauchen? Vielleicht eher mal bei der Ausrichtung eines Festes oder so. Aber ansonsten gibt es ja immer wieder spannende Veranstaltungen, wie den Marktplatz zum Beispiel. Oder ich überlege gerade die Freiwilligenbörse im Pavillon zum Beispiel. Das sind fantastische Veranstaltungen, wo man direkt vor Ort von einem Stand zum anderen flanieren kann, sich Faltblätter mitnehmen kann, direkt mit den Vertretern der Vereine, von den Organisationen sprechen und eins zu eins abklären kann, passt das oder passt das nicht. Also das würde ich dringend empfehlen, solche Veranstaltungen gezielt aufzusuchen.
Finde ich auch ganz spannend. Dann kann man auch direkt erstmal gucken, was zu einem selber passt. Ne? Habe ich die Kapazitäten, auch die mentalen, irgendwie mich mit großen Problemen auseinanderzusetzen? Kann man ein bisschen schauen, was zu einem passt? Ich würde einmal abschließend Kerstin nochmal fragen, Wir sprechen viel, wir haben über das Verhältnis von Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen gesprochen. Warum engagieren sich überhaupt ehrenamtliche Menschen? Man kriegt ja mitunter auch medial so ein Bild vermittelt, dass viele Menschen eher zu Hause sitzen, Streamingdienste durchgucken und gar nicht mehr so die Bereitschaft haben, irgendwie sich gemeinschaftlich einzubringen. Wie ist da eure Wahrnehmung oder deine Wahrnehmung?
Ich glaube, es gibt beides. Deutschland war schon immer das Land, wo wirklich super viele sich ehrenamtlich engagieren, in Sportvereinen, in den sozialen Vereinen, bei irgendwelchen Elterngeschichten, in Schulen, in Kitas, wo auch immer. Das prägt schon immer unsere Gesellschaft. Das ist, glaube ich, auch nicht weniger geworden. Es hat sich manchmal die Art des Engagements verändert. Früher war man eher bereit, auch langfristig in Vereinen sich zu binden, mitzumachen, Verantwortung auch für den Gesamtverein zu übernehmen. Heute sind es ganz häufig Projekte, die zeitlich befristet sind, für ein besonderes Thema, die einen Anfang und ein Ende haben. Das ist ja auch gut. Aber wir brauchen eben beides. Und gleichzeitig merken wir, dass das Thema Einsamkeit auch immer größer wird. Also, dass wir immer mehr Menschen haben, die eigentlich gar kein soziales Umfeld mehr haben. Und das ist nicht nur eine Altersfrage, sondern das betrifft auch zunehmend junge Leute, die über das, was sie beruflich oder in Schule machen, hinaus überhaupt keine sozialen Kontakte mehr haben und nur noch zu Hause sind. Und das treibt uns mit allergrößter Sorge um, weil egal in welchem Alter, kann uns das ja nicht beruhigen. Und deshalb haben wir sehr stark dafür geworben, das Thema Einsamkeit viel stärker in den Blick zu nehmen und auch Lösungen zu finden, wie wir an die Menschen herankommen, die eigentlich gar nicht mehr in der Gesellschaft auftauchen. Und das ist ein großes Thema. Aber die Zahl der Ehrenamtlichen, die ist sehr, sehr stabil, auch in Deutschland. Das ist ein Riesenfund, unbezahlt, eine Ressource, die wir haben, die toll ist in Deutschland. Und alle, die das machen, die sagen eigentlich, so viel zurück kriege ich nirgendwo wie das, was ich in meinem Ehrenamt bekomme. Und es gibt ja sogar Studien, die sagen, wenn man ehrenamtlich sich engagiert, steigt das Glücksgefühl im Menschen. Und es soll sogar Studien geben, dass man länger lebt. Das ist ja immerhin noch mal ein Anreiz, sich ehrenamtlich zu betätigen, weil Glück und Lebensdauer hat scheinbar auch was miteinander zu tun.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Und wenn die Angebote bisher dazu fehlen, haben wir ja gehört, man kann zur Freiwilligenbörse in den Pavillon gehen, man kann sich vernetzen, man kann bei den Vereinen erstmal direkt nachfragen, in welchem Rahmen so ein ehrenamtliches Engagement möglich ist. Es gibt natürlich das Freiwilligenzentrum in Hannover, kann man auch einfach mal immer fragen. Und wenn man gar nichts weiter weiß, dann fragt man einfach hier bei uns im Freundeskreis nach. Da finden wir bestimmt auch das passende Angebot. Ich darf mich bei euch ganz herzlich bedanken. Und ich weiß, dass dadurch, dass die Vereine so engagiert sind, auch in ihrer Expertise wirklich helfen können, glaube ich, dass wir uns natürlich zu bestimmten Themen nochmal wieder hören hier. Wir haben über Armut viel zu wenig gesprochen. Wir haben über suchtkranke Krankheiten auch zu wenig gesprochen. Ich glaube, dass wir das alles nochmal schön vertiefen können. Und dann freue ich mich bald auf ein Wiederhören und danke für die Aufmerksamkeit.
Danke auch für die Einladung.
Bis zum nächsten Mal.